Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe marianische Frauen und Mütter, Geliebte im Herrn, heute am Tag der Marienweihe wäre es doch wohl mehr als angemessen gewesen, auch das heilige Messopfer zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria darzubringen. Zumal so viele Messformulare zur Verfügung stehen und der heutige Tag auch durch kein Fest gebunden ist. Wenn aber trotzdem das Fest, das an manchen Orten auf den heutigen Tag fällt, hier gefeiert wird, dann geschieht das selbstverständlich nicht ohne Bedacht. Es werden ja in unseren Tagen gerne schwere Frauenleben aus der Vergangenheit vorgeführt. Und das meistens verbunden mit der Anklage: Seht nur, wie die damalige patriarchalische Gesellschaft in ihrer ganzen Frauenfeindlichkeit mit denen, die sie das schwache Geschlecht nannten, umgegangen sind. Am Ende solcher Schilderungen heißt es dann jeweils: Es muss alles getan werden, dass so etwas nie wieder vorkommt. Merkwürdig, wie andersartig der Tonfall der Kirche ist, die ebenfalls schwere Frauenleben uns in Erinnerung ruft. Und es wird dann nicht zur Anklage gegen die damalige Gesellschaft gesagt, sondern zur Glorie dieser Frau. Der Tenor dabei ist also nicht: Es muss zukünftig gefälligst jedes Kreuz aus dem Leben des Menschen und speziell aus dem Leben der Frauen beseitigt werden. Vielmehr weist uns die Kirche, indem sie solche Leben herausstellt, darauf hin: Es ist möglich, gerade mit dem Kreuz und durch das Kreuz zu einem ganz und gar vollendeten, gelungenen Leben zu finden. Herausragendes Beispiel dafür ist nun einmal unter so vielen anderen Heiligen die heilige Rita. Mir persönlich ist der Blick auf diese Heilige längere Zeit verstellt gewesen. Und zwar aus dem Grund, weil ich schon dort war, in Kascha. Nämlich, liebe Frauen, was der Besucher zu sehen bekommt, ist nicht alles erbaulich. Der Ort selber ist auf einem Hügel gelegen. Aber auf dem Hügel sind noch einmal Berge aufgehäuft von Kitsch, von wertlosem Kram, von puren Äußerlichkeiten, eine reine Geschäftemacherei. Ja, hier scheint alles auf das Geld ausgerichtet zu sein, so kann man meinen, und auch alles im Geld zu schwimmen. Denn selten sieht man in Italien, dem Land so vieler heruntergekommener Kirchen, Orte, in denen die Heiligtümer in solchem Glanz dastehen, wie ausgerechnet in Kascha. Welch ein Gegensatz, so zeigte sich mir später bei einem genaueren Blick auf die Heilige, welch ein Gegensatz zu dem Armen, zu dem Herben, zu dem wahrhaft leidgeprüften Leben gerade dieser Heiligen. Aber wir dürfen es auch als ein schönes Zeichen sehen, dass nämlich die Verehrung des Volkes bis heute nicht erloschen ist, sondern weitergeht. Rita hieß eigentlich Margarita, Margarita Lotti, 1371 in Umbrien in dem kleinen Ort Rocca Poreno geboren. Es wird aus ihrer Kindheit berichtet, dass sie in diesen ersten Jahren einen Berg in der Gegend geradezu magisch anzog. Immer wieder begab sie sich dorthin, um in der Einsamkeit, um in der Stille zu beten. Und liebe Frauen, wie wir wissen, ist das oft das Zeichen einer geistlichen Berufung. So auch bei Rita. Sie hatte schon als Kind den Wunsch, Ordensschwester zu werden, genauer bei den Augustiner-Eremitinnen in Cascia einzutreten. Welche Freude sie im Denken an diese ihre Zukunft verspürt haben mag, beim Ruf Gottes, der in ihrem Herzen Widerhall fand und dem sich die Hoffnung auftat, einmal ganz im Dienste Gottes stehen zu können. Welche Freude das war, das kann nur derjenige ermessen, der selbst eine religiöse Berufung verspürt hat. Ein Zug ist das, der vielleicht auch schmerzliche Aspekte in sich trägt, der aber doch demjenigen, der gerufen ist, eine herrliche Zukunft zeigt. Dein ganzes Leben kannst du in den Dienst Gottes stellen. Und mag auch kommen, was da will, es ist alles sinnvoll, weil du dich ja ihm mit Leib und Seele hingegeben hast. Hier ist dann auch schon ein wunderbar marianischer Zug in dieser heiligen Gestalt zu bemerken, nämlich der Zug zur jungfräulichen, zur ungetrübten Hingabe. Aber auch die andere Seite der Mutter Gottes sollte schon bald nicht mehr fehlen. Ehe, Mutterschaft und dann vor allem Leid, Leid und nochmals Leid. Denn bald begann das Drama. Dem Willen der kleinen Rita stellte sich der Wille ihrer größeren und mächtigeren Eltern entgegen. Sie zwangen sie geradezu zur Ehe. Das bedeutete damals ja auch für die Landbevölkerung eine Sicherheit. Wenn die Tochter da eine gute Partie gemacht hatte, dann konnten auch die Eltern in eine bessere Zukunft schauen, als wenn die Kinder irgendwo in einem Kloster verschwunden wären. Rita wollte nicht. Sie holte sich in einer Einsiedelei Rat und vermutlich ging der in die Richtung, sie sollte dann doch dem Willen der Eltern stattgeben. Jedenfalls willigte sie recht bald in die Ehe mit dem Soldaten Ferdinand Mancini ein. Von ihm ist so viel bekannt, dass er ein wohl recht erfolgreicher Soldat war, dass er aber auch über ein Potenzial von Gewalttätigkeit verfügte. Gewalttätig vielleicht auch gegenüber seiner Frau. Exakte Einzelheiten sind uns hier, liebe Gläubige, nicht überliefert, aber es ist ja wohl naheliegend. Zwei Söhne gingen aus dieser Ehe hervor. Und es dürfte für uns keine Frage sein, dass sie bereits hier, in alledem, was ihr widerfuhr, eine große Dulderin geworden war. Aber das nicht im Sinne einer resignierenden Duldung, die letztlich sich selbst und auch die Pläne Gottes und die große Hoffnung aufgibt, sondern eines bewussten Duldens in verschworener Vereinigung mit dem kreuztragenden Herrn und ohne Zweifel auch mit der allerseligsten, mit der schmerzhaften Gottesmutter. Dieser Zug in ihrem Leben sollte immer und immer stärker werden. Denn nach 18 Jahren, Rita war inzwischen 30 Jahre alt geworden, nahm ihre Ehe ein rasches Ende. Im Jahre 1401 wurde ihr Mann Ferdinand, der sich wohl, um einen Freundschaftsdienst zu leisten, in einen gefährlichen Feindschaftshändel begeben hatte, ermordet. Sie stand als Witwe da, aber nicht als eine einfache Witwe, die vielleicht die Krankheit über ihren Mann hätte hereinbrechen sehen, sondern als eine Witwe aufgrund von Gewalttat, aufgrund von einer entsetzlichen und zum Himmel schreienden Sünde. Aber damit noch nicht genug. Jetzt kam das Schwerste, denn die heilige Rita musste es erleben, dass ihre beiden Söhne genau das taten, was sie auf keinen Fall wollten. Sie fassten den Entschluss, an dem Mörder ihres Vaters blutige Rache zu nehmen. Die Mutter mag vor ihnen auf die Knie gefallen sein, sie anflehend, das doch auf keinen Fall zu tun. Einmal deshalb, weil es ein schweres Vergehen, eine Sünde bedeutet, die zum Himmel schreit, und auch weil Gewalt ja doch immer nur neue Gewalt zeugen muss. Aber die Söhne hielten an ihrem Entschluss fest. Rita, die Mutter, die als Kind ihren Eltern so gehorcht hatte, dass sie sogar das Heiligste aufgegeben hatte, muss es nun erleben, dass ihre Söhne der Mutter da nicht gehorchten, wo sie das Schlimmste vor sich hatten. Nun hätte sie ja endlich ins Kloster gehen können. Aber, liebe Gläubige, auch daraus wurde nichts. Vermutlich, weil die Schwestern ihre Sorge hatten. Nehmen wir diese Frau bei uns auf, dann werden wir auch irgendwie in die Feindschaftshändel hineingezogen. Und wer weiß, unserem Kloster könnte dadurch schwerer Schaden entstehen. Deshalb befand sich die heilige Rita, man darf es wohl sagen, in einem Zustand zwischen allen Stühlen. Oder religiös ausgedrückt, wie ans Kreuz angenagelt. Unfähig, noch irgendetwas an dieser Situation zu ändern. Und sozusagen hilflos über dem Abgrund schwebend. In der ständigen Angst, dass das Furchtbare passieren und ihre Söhne Blut vergießen könnten. Oder andernfalls, dass gerade in dieser Situation, wo sie die schreckliche Sünde im Herzen tragen, sie vielleicht das Opfer der Gewalt von der Gegenseite werden könnten. Wir wissen, dass Menschen in Leidenschaft alles solches überhaupt nicht mehr vor Augen haben und deshalb in der Gefahr sind, in einen finsteren Abgrund zu stürzen. In solcher Lage formulierte sich in der Seele und im Herzen der heiligen Rita in immer zunehmendem Maße ein Gebet. Ein Gebet, das wohl dem ungläubigen Menschen vollkommen unbegreiflich bleibt, das aber wahrscheinlich auch vielen von uns als unfassbar erscheint. Sie betete nämlich: Herr, lass meine beiden Söhne lieber sterben, als dass sie zu Mördern werden. Mir ist noch eine gute Erinnerung, dass eine Verwandte mir erzählte, sie habe diesen Gedanken einmal im Kreis ihrer Freundinnen geäußert. Eine Verwandte, die auch Mutter ist, sie sagte, lieber möchte ich, dass meine Kinder frühzeitig sterben, als dass sie auf den Weg des Unheils und der schweren Sünde geraten. Sie sagte mir, dass ihre Gesprächspartnerinnen ihr in diesem Moment fast an den Hals gesprungen wären. Vor Entsetzen und vor Wut. Wie kann eine Mutter so etwas überhaupt denken? Geschweige denn darum beten. Die heilige Rita hat es getan. Und es geschah so. Im Jahre 1402, also etwa ein Jahr nach der Tötung des Vaters, starben auch die beiden Söhne nach der Überlieferung an Krankheit und versöhnt mit Gott, versöhnt auch mit ihrer Mutter. Vermutlich, denn Rita war ein Menschenkind, hat ihr das dennoch sehr zu schaffen gemacht. Es mag sich in ihrer Seele immer wieder der Vorwurf angemeldet haben, das ist dein Werk, das ist deine Schuld. Deine Söhne könnten jetzt noch leben. Vielleicht wäre alles gut ausgegangen, aber du hast dieses schreckliche Gebet zum Himmel gerichtet. Aber wir dürfen sicher sein, dass der übernatürliche Glaube, der die Natur nicht tötet, aber doch überstrahlt, im Herzen der heiligen Rita größer war als solcherlei Vorwürfe. Und sie hatte die Gewissheit, die schönste, die freudigste Gewissheit, die überhaupt einer Mutter zuteil werden kann, meine Söhne sind mit höchster Wahrscheinlichkeit gerettet. Und ich werde ihnen am Thron Gottes wieder begegnen. So dachte sie die Gedanken Gottes und sie dachte auch die Gedanken der himmlischen Mutter. Denn, liebe marianische Frauen und Mütter, ihr ist es ohne Zweifel lieber, dass uns, ihre Kinder, schweres physisches Unheil trifft. Ja sogar, dass wir in schweren Schmerzen sterben, als dass wir mit unserem Leben Gott beleidigen, seiner Liebe hohn sprechen und dann noch selber verloren gehen. Ein Mensch, der wie Rita so in die Gedanken der Gottesmutter hineingewachsen ist, sieht eben die Welt in einer anderen Perspektive, als es die menschlich allzu menschliche ist. Ab dem Jahre 1402 unternahm sie immer wieder Versuche, in das Augustinerinnenkloster aufgenommen zu werden. Sie wurde aber abgewiesen, bis erst im Jahre 1407, so erzählt die Legende, sie begleitet vom heiligen Johannes dem Täufer, vom heiligen Augustinus und von dem großen Augustiner-Eremiten Nikolaus von Tolentino, der in dieser Zeit einer der meistverehrten Heiligen war, sie noch einmal an die Pforte des Klosters geführt wurde und ihr dann diese sich öffnete. Damit aber ist das Leben der großen und wunderbaren heiligen Rita nicht vorbei. Im Kloster hat sie Unfassbares erlebt. Erlebt von Seiten Gottes. Denn sie, die durch die schwersten Leiden gegangen war, wurde jetzt auf das Tiefste mit ihrem Herrn und Erlöser vereint. Sie nahm so sehr an der Passion des Gottessohnes teil, dass sie, die früher die Dornen Jesu nur geistigerweise verspürt hatte, sie nun auch körperlich merkte. Denn sie empfing eine Art Stigmatisation. Immer wieder mag sie sich mit der Gottesmutter unter das Kreuz Jesu gestellt haben. Hier floss für sie alles zusammen und er hielt alles, was sie zu leiden hatte, seinen Sinn. Das Leid der Entsagung des Klosterberufes in ihrer Kindheit, die schweren Ehejahre, die sie durchgemacht hatte, das schreckliche Ende ihres Mannes, die Sorge für die Söhne, die unsägliche Angst, sie möchten das fürchterliche Verbrechen begehen, der Tod der Söhne und schließlich das immer wieder abgewiesen werden von den Schwestern. Hier unter dem Kreuz verstand sie, dass das alles Gottes Fügung und Gottes Sinn war. Und so neigte sich der Gekreuzigte gleichsam ihr zu, der Gestalt, dass eine Dorne seiner Krone die Stirn der heiligen Rita berührte. Jedenfalls trug sie die letzten 15 Jahre ihres Lebens immer eine unerklärbare Wunde an der Stirn, eine Verletzung, die ihr durch die Vereinigung mit dem gekreuzigten Herrn zugefügt wurde. Daher die bekannten Darstellungen der heiligen Rita und daher auch die Verehrung der Dornen Christi im Zusammenhang mit ihrem Leben. Und noch eine Überlieferung am Ende. Es ist die bekannteste. Wir wissen, dass am heutigen Festtag der heiligen Rita vielerorts die sogenannten Rita-Rosen geweiht werden. Dem liegt folgendes Ereignis zugrunde. Einige Monate vor dem Tod, der am 20. Mai 1447 war, äußerte sie einer anderen Schwester gegenüber, die ihr besonders ans Herz gewachsen war, den Wunsch, sie möchte ihr doch eine Rose bringen. Eine rote Rose, rot wie das Blut des Herrn und mit den Dornen, die an seine Krone erinnern. Die Schwester wusste sich keinen Rat, denn es war draußen bitterkalter Winter. Auf das wiederholte Flehen der Schwerkranken hin, ging sie dann doch in den Klostergarten und fand den Rosenstock wunderbar blühend. Ja, Gott hat in ihr, in der heiligen Rita, auch eine solche Rose gefunden, die in der eisigen Kälte dieser Welt gewachsen ist und geblüht hat. Und nun blüht sie für immer und ewig in seinem himmlischen Garten. Und auch Sie, liebe marianische Frauen und Mütter, die Sie sich heute der allerseligsten Jungfrau weihen werden, ihr der unbefleckt Empfangenen, der Mutter des Herrn, aber eben auch der Mutter der Schmerzen. Sie sind auch dazu bestimmt, bei der geheimnisvollen Rose der Gottesmutter eine Rose im Garten Gottes zu werden. Nämlich zu Frauen, die das Schwere des Lebens nicht in erster Linie zu umgehen trachten, sondern sich bemühen, es aus der Kraft der Gnade, unterstützt von der Gottesmutter, zu tragen, zu meistern, um so wie die heilige Rita durch alle Leiden hindurch zu einem großen Segen zu werden. Jawohl, solche marianischen Frauen und Mütter sind ein Segen für ihre Familien, für ihre ganze Umgebung und der Allmächtige allein weiß, für wie viele sonst noch. Daher am heutigen Tag der Marienweihe, heilige Rita von Kascha, bitte für uns. Amen.